ein- bis zweimal im Jahr fahre ich immer nach Portugal, klappe unsere ganzen Manufakturen ab. Und da meinte er so, Leonie, ich muss mich echt entschuldigen, ich habe euch damals nicht ernst genommen. Da fragst du auch manchmal dein eigenes Verhalten und fragst dich so, okay, warum war ich gerade eigentlich so und will ich so überhaupt sein? Ich habe das Gefühl, manchmal ist es so wie mit kleinen Kindern. Am Anfang hast du kleine Probleme und irgendwann, wenn das ganze Baby größer wird, wenn es laufen kann, wie mit Kindern, wenn sie erwachsen sind, hast du größere Probleme und auch andere Probleme.
Hallo und herzlich willkommen im Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich freue mich auf das heutige Gespräch mit Leonie Deventer. Sie hat sich nach ihrem Bachelor- und Masterstudium direkt selbstständig gemacht, gemeinsam mit Luisa Bayer, und das Label Within Mood gegründet. Was Within Mood macht, wie sich Lou und Leo als Gründerinnenpaar gefunden haben, wie eine Unternehmensgründung sowohl finanziell als auch auf persönlicher Ebene abläuft, darüber sprechen wir jetzt gleich. Also ich bin schon ganz gespannt, habe viele Fragen dabei und sage erstmal hallo und willkommen, liebe Leo.
Hallo, freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Und ich bin schon ehrlich gesagt ganz aufgeregt. Also schon die ganze Woche freue ich mich, also im positiven Sinne natürlich darauf, weil es für mich jetzt auch das erste Mal ist. Bin sehr gespannt auf deine Fragen und hoffe, dass ich auch so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann. Und ich will mich jetzt schon einmal vorab für meine ganzen Versprecher entschuldigen. Und ich bin auch sehr gut darin, Sprichwörter zu verwenden, die es gar nicht gibt. Also
Also. Sehr gut. Das macht dich aber ja sympathisch, gehe ich mal von aus. Also ich mag das immer gerne. Dann erzähl doch gerne zu Beginn mal so ein bisschen, wer bist du, was macht ihr, was macht Within Mood, dass unsere Hörerinnen so ein bisschen Eindruck bekommen, mit wem wir es hier so zu tun haben.
Gerne. Also genau, ich bin die Leo, ich bin einer der zwei Gründerinnen von Within Mood und Within Mood ist ein Unternehmen / Marke, welches Home Interior Produkte verkauft. Dabei sind unsere Produkte, die wir verkaufen, selbst von uns designt, von uns entwickelt und wie gesagt, vermarkten sie auch selber. Zu unserem Produktportfolio gehört mittlerweile Geschirr, Vasen, Spiegel, Tischsets, Gläser und vieles, vieles mehr. Und mit unserer Marke Within Mood wollen wir versuchen, so ein bisschen Beständigkeit, Langlebigkeit in das Zuhause unserer Kunden zu bringen. Wir achten sehr auf Qualität, das ist uns besonders wichtig, schauen aber auch, dass wir in unserem Design sehr minimalistisch und modern bleiben, aber auch Zeitgeist und Zeitlosigkeit miteinander kombinieren. Also es ist am besten, wenn du eine Vase kaufst, dass sie dir heute gefällt, aber auch noch in 30 Jahren. Und genau, ich mache das Ganze nicht alleine. Wie gerade eben schon gesagt, ich habe noch eine ganz tolle Geschäftspartnerin, die Luisa. Und zu ihr würde ich auch ein kleines Intro geben, damit die Leute da draußen auch wissen, wer sie ist.
Gerne.
Lou kommt aus der Social-Media-Welt. Sie betreibt schon ganz, ganz viele Jahre einen Instagram-Kanal. Der hieß früher Some Good Spirits, heute heißt der Lulu. Und vor dem Influencer-Dasein, vor Instagrams, vor Social Media, hat sie aber Produktdesign studiert. Dementsprechend ist sie eine voll ausgebildete Designerin und ich glaube, so geht's vielen Designern. Die haben alle irgendwann mal den Wunsch, ihre eigenen Designs zum Leben zu erwecken und ja, die eigenen Designs wirklich am Ende in den Händen zu halten. Und ich auf der anderen Seite habe BWL, VWL studiert und so haben wir uns gefunden und so sind wir ein ganz guter Match, wobei das jetzt natürlich auch sehr klischeehaft klingt. Packt eine Produktdesignerin mit einer BWLerin zusammen und dann ist es ein Match, da gehört natürlich mehr dazu im Endeffekt, aber so mal grob abgerissen das Ganze.
Okay, wie habt ihr euch denn genau gefunden? Ist es dann über Studium passiert oder wart ihr zuerst privat im Austausch und dann beruflich?
Nee, das ist ganz anders. Wenn Luisa das jetzt hört, wird sie die Augen verdrehen. Sie ist ganz 7 Jahre älter als ich. Dementsprechend hatten wir früher halt keinen Kontakt, wir hatten keine Berührungspunkte. Wir kannten uns immer nur flüchtig über meinen Bruder, weil sie kennt meine beiden älteren Brüder. Sie hat mit einem Bruder zusammen, die haben zusammen Abitur gemacht. Und ich habe Lou immer so einmal im Jahr auf dem Geburtstag von meinem Bruder gesehen. Und es war dann immer so, hallo, wie geht's dir und tschüss. Also mehr gab's da nicht. Und tatsächlich sind wir dann 2020 zusammengekommen für Within Mood. Und es war nämlich die Phase, ich war kurz davor, meine Masterarbeit zu schreiben und habe dann natürlich gewusst, oh Gott, in einem halben Jahr beginnt der Ernst des Lebens. Also klar, beginnt er ja auch irgendwie schon vorher, aber ich wusste so, dann kann ich nicht mehr die Uni noch vorschieben und sagen, ich bin ja noch Studentin. Und ich hatte schon immer den großen Wunsch, mich selbstständig zu machen und habe mich dann irgendwann mal mit meinem Bruder zusammengesetzt und habe gesagt, okay, ich glaube im Home-Interior-Bereich, da ist noch Potenzial, da fehlt noch ein bisschen was, weil ich kannte immer Zara Home, H&M Home, Westwing oder die Luxus-Marken. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ey, wenn ich zu mir oder zu einer Freundin gehe, sieht alles gleich aus. Und ich meinte so, okay, ich brauche was Neues. Also es war so ein bisschen auch eigener Need. Und da meinte mein Bruder, ja, okay, setz dich hin, schreib mal Produkte auf, die du spannend findest. Und so sind wir dann auch verblieben. Und ich glaube, 1,5 Wochen später oder eine Woche später hat mein Bruder mich angerufen und meinte so, Hey Leo, ich habe gestern Lou getroffen und du weißt ja, sie hat Produktdesign ursprünglich studiert gehabt und sie möchte jetzt wirklich ihr eigenes Ding machen. Ihr brennt es in den Fingern, aber auch sie braucht einen Sparringpartner und du ja auch. Also vielleicht passt es ganz gut. Und ja, so sind wir zusammengekommen, dank meinem Bruder. Er hatte recht, es hat ganz gut gepasst.
Ja, also das stelle ich mir ja dann, okay, man kennt sich irgendwie privat von einmal im Jahr auf einem Geburtstag sehen, aber dann auch wirklich ein Unternehmen zu gründen mit derselben Vision, mit vielleicht auch Arbeitsweisen, die gut zusammenpassen. Man muss ja nicht gleich sein, man muss sich ja nur gut ergänzen eigentlich.
Das stimmt.
Aber auch das muss man ja erstmal herausfinden. Wie seid ihr da vorgegangen?
Das, was man das jetzt erzählt, total blind. Das ist, wir haben uns wirklich getroffen, das kann man eigentlich keinem erzählen, weil wir haben uns einfach getroffen und wir haben gar nicht gefragt, so wie machen wir das jetzt, wer macht was von uns, sondern wir haben uns wirklich auf den Teppichboden gesetzt und haben angefangen, auf dem Zettel so ein bisschen rumzumalen, uns aufgeschrieben, welche Produkte wir spannend finden. Und dann haben wir einfach losgelegt. Also wirklich, wir haben uns keine anderen Fragen gestellt als nur diese Produkte. Und so sind wir dann, haben uns dann irgendwie tagtäglich ausgetauscht miteinander, immer jede Woche einmal gesehen und haben ein bisschen weiter daran gearbeitet, Produzenten gemeinsam rausgesucht. Und dann irgendwann waren wir schon so weit, dass man auch gar nicht mehr drüber reden konnte, machen wir das eigentlich zusammen oder nicht, sondern es war irgendwie so, wir haben es einfach gemacht. Und so rückblickend stellen wir uns, glaube ich, auch manchmal die Frage, es ist so verrückt, dass das, also vor allem jetzt, ich meine 2020 haben wir es erstmal getroffen, jetzt ist 24, also 4 Jahre später, dass es so ein Match war, das ist, ja. Aber gehört natürlich auch Arbeit hinzu. Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal. Aber natürlich geraten wir auch ab und an mal aneinander. Aber ich glaube, das gehört dazu. Es ist ja in jeder Beziehung so. Also, ja.
Ja, auf jeden Fall. Wie war das denn aber jetzt du hast gesagt, 2020 habt ihr euch das erste Mal getroffen. 2021 war meines Wissens nach der erste Produktlaunch oder der Shop ist live gegangen. Was braucht es denn an Schritten, an Vorbereitung, bis man dann wirklich ein Unternehmen oder die ersten Produkte auf die Straße bringt und was macht man in dieser Zeit vielleicht auch finanziell gesehen?
Ja, also das ist jetzt ein ganz großes Thema. Es war wirklich eine ganz, ganz lange Reise, wie du gesagt hast. Also ich weiß genau, wir saßen Oktober 2020 das erste Mal zusammen und 3. Oktober 2021 haben wir dann gelauncht. Also wir hatten wirklich ein ganzes Jahr. Ich würde jetzt, früher kam mir alles so langsam vor. Rückblickend würde ich sagen, wir waren echt schnell. Aber ehrlich gesagt, es beginnt natürlich alles mit einer Idee. Wir hatten eine Vision an Produkte, die wir cool fanden. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben einfach nach Produzenten gesucht. Und wir haben wirklich im Internet rumgegoogelt. Wir haben dann mit Bekannten gesprochen, wo wir wussten, okay, vielleicht kennen die irgendwen. Und haben uns so versucht, so ein kleines Netzwerk aufzubauen. Und ich weiß noch, wir hatten dann Portugal stand ganz oben auf unserer Liste für Keramikprodukte, für Vasen, Dekorationsartikel. Und dann sind wir ins Internet reingegangen und haben einfach gegoogelt. Und wir hatten dann 40 Manufakturen gefunden. Wir haben uns dann über Google Street View, sind wir die ganzen Straßen abgegangen, weil in Portugal ist es so, du hast einzelne Gebiete, da sind wirklich nur Manufakturen. Und da haben wir uns dann so über Street View wirklich von einem Screenshot gemacht, dann die Firmen gegoogelt und die dann einfach angeschrieben. Und es waren dann 40 Stück. Und dann hatten wir von 25 hatten wir eine Rückmeldung, mit denen haben wir dann einen Termin vereinbart. Und dann sind Lou und ich da hingefahren nach Portugal. Wir waren 5 Tage da, jeden Tag 5 oder 4 Manufakturen abgeklappert. Und du kannst dir nicht vorstellen, wir haben von jeder eine Absage bekommen. Wir so, das kann doch nicht sein. Also wirklich, es war so deprimierend auch irgendwann. Wir schon so nach Tag 3, okay, eigentlich gar keinen Bock mehr, morgen wieder irgendwo hinzufahren, weil bringt ja eh nichts.
Und was war der Absagegrund?
Genau, also der Absagegrund, das war ja das Ganze, was man vielleicht auch sagen muss, es war alles mitten in Corona. So, und in Corona stand ja so ein bisschen die Zeit still gefühlt. Also für viele Leute war irgendwie der Job ist runtergegangen, teilweise auf 0%. Man hat keine Reisen mehr gemacht. Klar, ich will jetzt nicht für jeden Bereich sprechen, weil es gab in anderen Bereichen, in Krankenhäusern, da war alles voll, aber jetzt mal für unseren Bereich. Und die ganzen Produzenten meinten so, ey, die ganzen Leute machen keine Reisen mehr. Die geben jetzt ihr ganzes Geld für ihre Wohnung aus. Die wollen die ganze Zeit irgendein neues Geschirr kaufen, neue Vasen kaufen. Die investieren jetzt in ihr Zuhause. Dementsprechend sind unsere Produktion wirklich am Limit. Wir haben keine Kapazitäten mehr. Alle unsere Kunden erhöhen ihre Produktionsmenge. Die meinten so, wir können euch Kapazitäten in 2 Jahren geben. Und wir waren so, in 2 Jahren, wenn wir dann erst eine Kapazität bekommen, dann kriegen wir die Ware ja erst in 2,5 bis 3 Jahren. Also das so funktioniert für uns nicht. Und dann auf der anderen Seite waren, glaube ich, auch so ein paar Manufakturen so, 2 Mädels, kleine Mengen, ist jetzt nicht so interessant für uns. Also verstehe ich auch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist, irgendwie muss man ja versuchen, groß zu werden. Und ich weiß noch, in der letzten Manufaktur, in der vorletzten Manufaktur, in der wir waren, der meinte dann, ey, bei uns ist leider voll, ich kann euch in 2 Jahren Kapazitäten geben, aber ich habe einen Bekannten von mir. Vielleicht hat der noch Kapazitäten und vielleicht hat der irgendwie noch einen Slot frei, bestimmt jetzt nicht in den nächsten 2-3 Monaten, aber vielleicht in einem halben Jahr. Und dann sind wir zu ihm gefahren. Und der war auch ganz nett, hat uns aber auch so ein bisschen belächelt. Also es war so, das hatten wir so das Gefühl. Er hat uns nicht so ganz ernst genommen. Und wir arbeiten jetzt heute immer noch mit ihm zusammen. Und ich war Anfang des Jahres, war ich da. Ich fahre immer jetzt so 1 bis 2 Mal im Jahr, fahre ich immer nach Portugal, klappe unsere ganzen Manufakturen ab. Und da meinte er so, Leonie, ich muss mich echt entschuldigen. Ich habe euch damals nicht ernst genommen. Und es war für mich so, ich habe ihn so angeguckt und war so richtig stolz. Und ich so, ja, es ist okay, ich verzeih's dir. Ich bin froh, dass du, also dass es heute einfach so ein schönes Verhältnis ist zwischen uns. Aber er meint so, ey, es ist echt Wahnsinn, was ihr abreißt. Und teilweise, es ist ja eine Manufaktur, die haben ja auch andere Kunden. Und manchmal gehen andere Kunden von uns hier entlang und sagen, oh mein Gott, das ist von Within Mood. Oder, oh mein Gott, wir wollen die Schale auch haben. Und ja, so dann, ey, was heißt hier auch? Das ist ein Produkt von unserem Kunden, das ist keine Massenware. Ich kann sie nicht rausgeben. Und das freut mich natürlich dann im Nachgang sehr zu hören. Also, ja, das ist schon schön. Und jetzt habe ich, glaube ich, gerade so ein bisschen den Faden verloren, weil ich jetzt, glaube ich, zu weit abgedriftet bin in die ganze Portugal-Geschichte.
Ja, aber ist ja auch spannend. Also ich meine, am Anfang hat man wahrscheinlich die größten Hürden, oder? Begegnen euch die immer noch? Oder seid ihr inzwischen jetzt nach 3 Jahren oder nach 4 Jahren ja eigentlich eingespielt und alles läuft und wir können jetzt einfach nur noch an neuen Produktideen tüfteln und dann funktioniert's?
Nee, also definitiv nicht. Also klar, ich glaube, ich habe das Gefühl, manchmal ist es so wie mit kleinen Kindern. Am Anfang hast du kleine Probleme und irgendwann, wenn das ganze Baby größer wird, wenn es laufen kann, wie mit Kindern, wenn sie erwachsen sind, hast du größere Probleme und auch andere Probleme. Also klar, am Anfang war es so das Problem, okay, finden wir überhaupt Manufakturen? Wollen Manufakturen mit uns arbeiten? Kommen unsere Designs an? Haben wir genug Reichweite? Aber jetzt ist alles natürlich... Wir haben unsere Manufakturen, aber es kommen ganz andere Probleme auf uns zu, wie zum Beispiel, wir hatten letztens mal eine Lieferung bekommen, die war komplett hinüber. 15.000 Artikel waren eigentlich nicht verkaufsbereit. Also das sind natürlich dann ganz andere Probleme, die man hat, wo man sich natürlich bleibt, oh shit, wir haben eigentlich kommuniziert, dass wir jetzt bald schon live gehen, wir können nicht live gehen, wir müssen das canceln, wir müssen eventuell sogar das ganze Produkt canceln. Das sind halt so ganz neue Probleme, die einem begegnen und auch Mitarbeiter. Das ist, also ich meine, früher waren wir nur zu zweit, heute sind wir 8,5, 9 Leute im Team und da wird bis Ende des Jahres wird auch wahrscheinlich nochmal ein bisschen was passieren, aber ja. Also ich will sie alle nicht missen, weil ohne sie wären wir heute nicht da, wo wir sind. Aber klar, mit Mitarbeitern kommen auch andere Probleme auf einen zu. Definitiv.
Ja, gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Gehen wir nochmal an euren Anfang. Also ihr wart zu zweit, ihr habt euch die Manufakturen gesucht, ihr hattet eine große Vision, ihr hattet Produktideen. Du als BWLerin hast dann vielleicht auch irgendwann gesagt, so wir brauchen aber auch einen Plan und eine Strategie und wir brauchen Zahlen. Wie seid ihr da vorgegangen oder wie habt ihr euch auch die Arbeit vielleicht aufgeteilt?
Ja, also fange ich mal an, weil ich glaube, das interessiert viele mit den Zahlen. Also wir haben keinen Businessplan bis heute nicht. Wir haben einfach gemacht. Also es ist wirklich so. Ich denke mir auch so, für wen soll ich einen Businessplan schreiben? Weil es gibt ja nur gerade uns beide und wir haben keinen Investor oder irgendjemand drin und wir wollen auch kein Geld einsammeln, sondern es ist in unseren Köpfen, sage ich immer. Aber klar, wir haben am Anfang haben wir alles irgendwie so ein bisschen, mal hat Luisa was bezahlt, mal habe ich was bezahlt und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, jetzt kommen so ein paar höhere Summen auf uns zu. Notarkosten, Produktionskosten, Formkosten, Website-Kosten. Dann haben wir uns hingesetzt und dann meinte Lu so, Leo, wie viel Geld haben wir überhaupt? Sie meinte so, Leo, du bist Studentin. Ich so, ja, also ich glaube, ich hatte so 2.000 Euro Erspartes auf der Bank. Und Lu meinte so, ja, ich habe natürlich ein bisschen mehr, aber sie hat ja auch schon lange gearbeitet gehabt, hat sich schon ein bisschen was zurückgelegt, weil sie wusste, irgendwann wird dieser Tag kommen. Und da meinte ich so, ja, ich will jetzt auf gar keinen Fall mir Geld bei dir leihen, aber auch nicht bei der Bank leihen. Und ich hatte dann ganz, ganz großes Glück und es ist eine sehr privilegierte Situation, dass meine Eltern große Supporter waren von sich selbstständig machen. Die hatten uns Kindern immer gesagt, ey, probiert es später. Wenn es klappt, ist es super toll. Wenn es nicht klappt, natürlich habt ihr dann Geld verloren. Aber im Zweifel habt ihr so viel gelernt, dass ihr es irgendwie in einen anderen Job dann irgendwann wieder reinholen könnt. Und dementsprechend hatten sie mir 15.000 Euro an die Hand gegeben, wofür ich wirklich sehr, sehr dankbar war. Ich hatte dann auch nochmal 2.000 Euro, also das bisschen, was ich noch hatte obendrauf on top gelegt. Und du hast dann gesagt, okay, dann gebe ich auch die 17.000 Euro rein. Also wir hatten, glaube ich, ja 34.000 Euro und haben auch fast alles ausgegeben bis am Ende. Also ich glaube, am Launchtag hatten wir, glaube ich, nur noch 4.000 oder 5.000 Euro auf dem Konto. Und ja, das ist quasi, mit dem Geld haben wir gestartet. Wir haben uns auch gesagt, okay, ab hier an wollen wir auch aus eigenem Cashflow wachsen. Wir wollen nicht nochmal reinzahlen oder wollen auch jetzt nicht irgendwie zur Bank laufen und einen Kredit aufnehmen, sondern wirklich aus eigenem Cashflow. Und bis jetzt klappt's, ein Glück.
Sehr gut. Wie läuft das aber mit Produkten, die produziert werden? Die Manufakturen wollen wahrscheinlich auch Geld haben. Geht ihr da immer in Vorleistung oder macht ihr mit der Community vorab Abstimmung? Wie viel wird produziert? Wo habt ihr da eine Balance für euch gefunden zwischen in Vorleistung gehen und dann aber auch das Geld wieder zurückbekommen?
Ja, es ist ein Mix aus dem, was du gerade gesagt hast. Also klar, am Anfang haben wir noch nicht unsere Community so richtig mit einbezogen, sondern haben einfach nur auf unseren eigenen Geschmack gehört. Und es ist auch vielleicht ganz interessant zu wissen, bei uns im Interior-Bereich ist das auch ein bisschen anders als, ich würde jetzt mal behaupten, im Modebereich, weil du hast ganz oft bei ganz vielen Produkten hast du einmalige Formkosten, Herstellungskosten, Moldkosten, sagen wir mal im Englischen. Das heißt, dafür, dass du eine Vase produzieren möchtest, musst du einmal die Form bauen lassen. Das ist dann so eine Metallform. Und die kann mal 6.000 Euro kosten. Das kriegst du dann irgendwie umgeschlagen auf Produkte. Aber es kann auch sein, dass das so 20.000 Euro kostet. Und dann musst du natürlich auch anders denken. Dann weißt du, okay, mit 100 Vasen kriegst du das nicht raus, sondern musst da dann eher in 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Vasen denken. Und das war natürlich am Anfang echt eine Hürde, weil wir hatten ja ein begrenztes Budget. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal mit den kleineren Produkten starten, wo wir geringe Formkosten haben oder teilweise vielleicht auch gar keine Formkosten. Und so haben wir halt begonnen. Und dann haben wir für uns von da ab immer weitergedacht und größer gedacht und haben gesagt, okay, komm, jetzt können wir mal in ein Produkt investieren, was 20.000 Euro oder 30.000 Euro Formkosten hat. Und wir denken immer so, wenn es nichts wird, brechen wir nicht direkt ab. Also es muss schon immer so sein, dass das Puffer groß genug ist, dass es danach trotzdem weitergeht. Das ist uns ganz wichtig.
Das heißt, das größte Invest erstmal für ein neues Produkt sind diese Moldkosten und dass es einmal gegossen wird quasi und genau. Dann könnt ihr es beliebig oft produzieren und die Kosten halten sich eher auf niedrigem Niveau.
Genau, also so kann man es jetzt nicht ganz sagen, aber ja, es ist, also das größte Invest ist natürlich diese Moldkost. Vor allem ist es das größte Invest, weil du nicht weißt, ob das Produkt am Ende gut ist oder nicht. Weil, also vorher siehst du es ja nur 3D oder hast eine Vorstellung, es ist was Gemaltes, was Skizziertes, du siehst es wie so, also auf dem Bildschirm irgendwie digital. Aber wenn du es in der Hand hältst, entscheidet sich ja erst, ob das Produkt wirklich gut genug ist, um es zu launchen. Und wir hatten schon mal Produkte, da haben wir Moldkost ausgegeben. Die waren jetzt ein Glück, ist jetzt nie so hoch, aber ich glaube so 5.000, 6.000 oder 7.000 Euro. Und dann hatten wir das Produkt und da haben wir so, das sieht total bescheuert aus, das können wir nicht rausbringen. Und dann ist es natürlich Lehrgeld. Also dann 6.000, 7.000 Euro, die sind weg. Ne? Aber wenn du das Produkt dann am Ende, wenn du es in der Hand hältst und sagst, okay, das ist es, dann kommen natürlich noch ganz normale Stückkosten. Also das ist nochmal ganz separat. Manchmal sind die Stückkosten sehr, sehr hoch, manchmal sind die ein bisschen niedriger und es ist dann quasi so ein Mix, würde ich behaupten. Ja.
Okay, das heißt, es ist irgendwo auch immer ein finanzielles Risiko, wenn man ein Produkt designt, bis es dann entwickelt ist und auch verkauft werden kann, weiß man vorher nicht und muss erstmal dafür bezahlen.
Ja. Ja, also du gehst ordentlich in Vorleistung. Und wir versuchen natürlich schon vorab mit einem 3D-Drucker die Produkte mal auszudrucken. Aber ein 3D-Drucker druckt natürlich auch nur in so, ich nenne es jetzt mal Plastikmaterialien. Und ein Produkt am Ende in Glas in der Hand zu halten oder in Keramik oder in Holz oder in Edelstahl, es ist leider nochmal was ganz anderes. Also ja, deswegen ist es manchmal so eine kleine Überraschung. Aber manchmal bist du sogar noch positiv überrascht da und denkst du so, oh mein Gott, es ist so geil geworden. Und manchmal bist du so, oh shit. Das ging nach hinten los. Ja.
Okay, nochmal neu.
Genau.
Okay. Genau. Und der finanzielle Puffer war anfangs eure 34.000 Euro und jetzt ist es der Cashflow, den ihr aus eurem Umsatz generiert.
Ja, ganz genau.
Okay, wie habt ihr euch in den letzten Jahren weiterentwickelt auf der einen Seite? Also war viel Learning by Doing oder habt ihr euch auch externe Unterstützung reingeholt? War es Vorerfahrung vielleicht auch von Luisa aus ihrem Netzwerk? Oder wie habt ihr da so eure Expertise aufgebaut?
Ja, also man muss ganz klar sagen, es war fast alles Learning by Doing. Also wir hatten ja am Anfang auch, also klar, Lu war ja vorher schon selbstständig, aber es ist was anderes, sich als eigene Person zu vermarkten, sage ich jetzt mal, als Produkte zu verkaufen, ne? Und Produkte auch einzukaufen, das ist ja ein ganz anderer Prozess dahinter. Also vieles war Learning by Doing. Wir hatten von vielem auch gar keinen Plan und sind da einfach reingewachsen, um ehrlich zu sein. Nichtsdestotrotz haben wir einen relativ großen Bekanntenkreis, wo viele selbstständig sind. Und da haben wir uns auch oft mal Rat eingeholt und haben nach Erfahrungen gefragt. Und auf viele Ratschläge haben wir gehört. Aber es gab auch ganz viele Ratschläge, wo wir uns angeguckt haben und dachten so, nee, das ist, hat vielleicht für dein Case funktioniert. Für unseren Case fühlen wir das nicht und wir gehen da unseren eigenen Weg. Und klar, wir haben auch schon Entscheidungen getroffen, wo wir rückblicken und sagen, ja, hätten wir mal lieber anders gemacht. Aber ich glaube, das ist total wichtig und das gehört auch dazu. Also ich glaube, man muss auch bereit sein, auch Lehrgeld auszugeben. Also wirklich Geld, das du ausgibst und das dann am Ende eigentlich liegen bleibt. Und also das ist wie verlorenes Geld ist, aber es ist Lehrgeld halt. Du lernst daraus, also, sage ich immer irgendwie. Ja.
Ja. Also einerseits Netzwerk anknüpfen und nach Erfahrungen fragen und aber am Ende dann trotzdem die eigene Entscheidung treffen.
Unbedingt. Da kann ich auch noch zu sagen, bei unseren Entscheidungen ist es auch immer ein krasser Mix aus Bauchgefühl und Verstand. Also das ist immer, mal sind wir ein bisschen rationaler, mal sind wir emotionaler. Also es ist ganz witzig. Zum Beispiel haben wir auf der einen Seite haben wir Produkte und da sind wir sehr emotional getrieben. Und sagen, okay, wir wollen das Produkt eigentlich unbedingt machen, aber eigentlich, wenn du die Zahlen anguckst, es rechnet sich eigentlich nicht so richtig. Also damit kannst du nicht das Unternehmen allein groß machen. Also das funktioniert nicht, davon kannst du keine Gelder bezahlen. Aber wir sind so überzeugt trotzdem von den Produkten, dass wir sagen, nee, wir wollen es trotzdem machen. Und wir kriegen das dann irgendwie umgeschlagen auf andere Produkte. Das ist dann so eher, da entscheiden wir sehr emotional, würde ich sagen. Dann haben wir aber natürlich auch rationale wirtschaftliche Entscheidungen, die wir, also ab und an müssen wir einfach wirtschaftlicher denken, weil ich meine, die Gehälter zahlen sich nicht von selbst und am Ende ist es natürlich das Wichtigste, dass unsere Mitarbeiter auch also leben können und die arbeiten ja auch alle nicht für nichts. Und ja, dann hatten wir zum Beispiel, ich glaube vor einem Jahr mussten wir ein paar Preisanpassungen durchführen, dass sich das Ganze auch rechnet bei dem ein oder anderen Produkt, weil zum Beispiel bei unseren Glasprodukten die Gaskosten, die Energiekosten sind enorm in die Höhe gestiegen und da haben unsere Produzenten angerufen, meinten, wir müssen bis zu 40% die Preise erhöhen. Und 40% ist nicht gerade wenig. Und da überlegst du nämlich, ah, oh, shit, wie machst du es? Und erst haben wir es nicht weitergegeben und dann irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen leider ein bisschen draufschlagen. Aber die Leute verstehen das auch, wenn man es erklärt. Also wir sind ja ein Glück, haben wir eine ganz tolle Community, die wir versuchen auch bei vielen Sachen einfach mitzunehmen und denen zu zeigen, was wir so alles erleben und welche Hürden uns auch begegnen. Und da haben wir es dann einfach erklärt und es war vollkommen okay.
Wie sieht denn eure Zielgruppe aus? Also ihr macht Home und Interior, ihr habt teilweise Produkte, die jetzt auch nicht günstig sind, die vielleicht für manche auch dann wirklich ein ganz besonderes Element in ihrer Wohnung sind, wo sie lange drauf hinsparen. Andere richten sich komplett mit Withelmood ein und haben das ganze Geschirrset beispielsweise. Gebt da gerne mal einen Einblick, wie so eure Kundschaft aussieht und wie ihr auf sie zugeht.
Ja, tatsächlich komplett divers. Also wenn du Instagram fragst, spielt es ja aus, dass unsere Kunden hauptsächlich so 50% sind davon Mitte in ihren 30ern. Und dann wird es eher älter als jünger tatsächlich. Aber wir haben auch viele jüngere Studentinnen, die dann aber nicht die teuersten Produkte bei uns im Shop kaufen, sondern eher Kultcups mitnehmen oder auch super gern verschenken. Also ich glaube, wir hatten letztens zum Beispiel, es war so süß, nicht letztens, an Weihnachten haben wir eine Nachricht bekommen, da hat sich eine Familie, die haben sich gegenseitig 3x Kultcups geschenkt und alle wussten nichts voneinander. Und das sind halt so, es ist wirklich, ich würde behaupten, es ist sehr divers. Nichtsdestotrotz sprechen wir mehr Frauen an als Männer. Manchmal hätte ich gerne ein paar mehr Männer. Das sind tatsächlich die Frauen, die meistens sich um das Zuhause kümmern und es gerne schön haben. Und ja, wir versuchen im Sinne von, wie sprechen wir unsere Kunden an? Wir versuchen so einen Mix zu machen. Also wir versuchen auf Instagram sehr persönlich zu sein und so ein bisschen die Produkte so in use zu zeigen, für was man sie verwenden kann, wie man sie verwenden kann. Und bei der Website versuchen wir ein bisschen more professional zu sein. Also versuchen wirklich so einen guten Mix aus persönlich authentisch, aber trotzdem auch Professionalität zu haben und einfach die Vielseitigkeit der Produkte auch zu zeigen.
Okay, und hinter den Kulissen, jetzt zu zweit gestartet, jetzt seid ihr 9 Köpfe. Was waren so die größten Challenges während eurer Wachstumsreise, die euch als Gründerinnen oder Unternehmerinnen begegnet sind, aber vielleicht auch generell? War es am Anfang die Manufaktursuche oder?
Nee, also was wirklich am Anfang, also da waren Luisa und ich auch so kurz richtig hilflos. Also 2 Tage vor Launch dachten wir, glaube ich, boah, eigentlich wir können nicht launchen, keiner nimmt uns ernst. Wir haben gestartet, haben wir den Launch mit unseren Cold Cups und Tischsets und Glasuntersetzer. Aber eigentlich sollte auch noch Geschirr live gehen, eine vierteilige Geschirrserie. Das war ursprünglich geplant und das hatten wir auch schon den Kunden gezeigt, also nicht den Kunden, unserer Community bei Instagram gezeigt, hatten schon gezeigt, wie alles aussieht. Und dann 2 Tage vor Launch kriegen wir den Anruf von unserem Logistiker. Er meinte so, Leo, was ist das? Ich so, wie, was ist das? Ich so, wovon redest du? Hier ist Müll angekommen. Und ich war so, wie, hier ist Müll angekommen? Ich habe so voll angefangen zu lachen, weil ich dachte, er macht einen Witz. Also jetzt heute kann ich auch darüber lachen, aber in dem Moment saß halt so, ne? Also ich dachte, ich hatte richtig Herzrasen. Er meinte so, ja, ich glaube, du musst vorbeikommen. Das kann nicht sein mit den Mengen, die du angekündigt hast für die Geschirrserie oder Linie. Und dann sind Luisa und ich da hingefahren. Und dann, wir haben wirklich unseren Augen nicht trauen können. Also du musst dir vorstellen, das Geschirr, das wir geliefert bekommen haben, es war natürlich schon geplant, wie das aussehen soll. Wir hatten Samples, wir hatten das alles abgenommen, haben das Packaging besprochen. Dann war das in Kinder-Country, italienischen Kinder-Country und Bueno-Verpackungen verpackt. Es musste von jemand als Bueno-Verpackungen aufgerissen, hat da einen Cup reingelegt, also irgendwie gerollt und dann mit einem Tesafilm zugemacht. Und Luisa und ich haben uns angeguckt, haben voll angefangen zu lachen, waren aber beide auch den Tränen sehr nahe, weil wir wussten, wir haben ein richtiges Problem. Haben wir den ganzen Tag in Logistik, haben alles ausgepackt. Dann ist uns dann auch aufgefallen, das Geschirr hat auch noch die falsche Farbe. Und abgesehen davon waren es ganz falsche Mengen. Also ich glaube, das waren ungefähr 10% von dem, was wir eigentlich hätten bekommen sollen. Und dann haben wir irgendwie einen Teller und einen Cup und eine Bowl irgendwie mit nach Hause genommen. Und dann waren wir zu Hause bei Luisa. Und dann haben wir wirklich richtig lange diskutiert, wie so, was machen wir? Und dann ging das immer so ein Ping-Pong hin und her. Und die eine hat dann gesagt, ich war am Anfang, okay, wir gehen trotzdem live, dann wird das andere Geschirr einfach auch die gleiche Farbe haben. Du am Anfang so, nee, machen wir nicht. Dann war ich irgendwann so, okay, nee, wir machen es nicht. Dann war Lu, doch, wir müssen es machen. Wir haben schon so viel Geld dafür ausgegeben und bla, 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 bla. Es war dann so immer ein Hin und Her. Und parallel hatten wir aber die Sachen in der Spülmaschine drin und haben es einmal so durchlaufen lassen. Und irgendwann, es war schon relativ spät, nimmt Lu einen Teller aus der Spülmaschine, legt ihn auf den Tisch ab, wir quatschen weiter und dann geht sie nochmal zum Teller, nimmt den, wollte irgendwas mit dem machen und auf einmal sehen wir, dass unterm Teller sich eine ganze Pfütze gebildet hat. Wir so, die Sachen sind auch noch falsch glasiert, die sind komplett von unten unglasiert, so das Wasser halt ganze Zeit, also das Geschirr Wasser aufsaugt und am Ende wieder rauslässt. Wir so, das können wir nicht machen, das schimmelt am Ende. Und das war dann so für uns, das war wirklich so eine richtig große Challenge am Anfang, weil wir natürlich standen, wir hatten fürs Geschirr irgendwie, ich glaube von den 34.000 Euro hatten wir 7.000 Euro fürs Geschirr ausgegeben, was natürlich auch eine hohe Menge war und wir hatten nichts, also wirklich gar nichts. Und dann waren wir am Anfang so, shit, shit, shit. Und wir haben dann auch rückblickend, saßen wir da auch so, wir hätten die Warnzeichen vorher merken sollen. Also es gab vorher schon so ein paar Sachen, die immer gezeigt haben, irgendwas läuft da nicht so ganz und irgendwie verstehe ich nicht genau, wie wir es wollen und irgendwie alles so ein bisschen problematisch. Aber ich glaube, wir waren vielleicht am Anfang noch ein bisschen naiv und dachten so, nee, das wird am Ende schon gut werden, weil wir es so sehr wollten. Weißt du, das war so, du willst es sehr und du willst es dann nicht wahrhaben. Aber wir haben uns angeguckt und meinten so, das wird jetzt auch nichts mehr. Das wird nicht mehr besser. Also
in den 2 Tagen.
Ja, und wir können es lassen. Also mit dem Geschirr zumindest. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt trotzdem mit den anderen Sachen live, weil die sind ja auf Lager, die sind richtig. Und dann müssen wir mit dem Geschirr nochmal von ganz neu anfangen. Und das war natürlich eine große Challenge. Ne? Und das ist dann natürlich auch, also wir haben danach dann irgendwann mit dem Produzenten nochmal gesprochen. Wir haben nie wieder Ware von dem bekommen. Ist auch egal, wie es dann da weitergegangen ist. Aber wir mussten uns dann auch nach einem neuen Produzenten suchen. Haben das Geld auch nicht wieder bekommen. Es war wirklich komplett Lehrgeld, was da war. Aber das sind so Challenges. Also abgesehen von Manufakturen zu finden, wirklich Leute zu finden, denen du auch vertrauen kannst. Wo du auch wirklich das bekommst, wofür du gezahlt hast am Ende des Tages. Also ja, das war... Also rückblickend total witzig. Und Lu und ich haben noch Videos davon, wie wir damals alles ausgepackt haben. Aber eigentlich kannst du das nicht erzählen. Das ist wirklich, ja.
Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass man erstmal kurz oder auch lange da steht und alles hinterfragt. Und ja. Ich denke, das kann jetzt nicht sein. Wo ist die versteckte Kamera?
Ja, wirklich. Wirklich. Und auch so witzig, der Anruf vom Logistiker. Das ist Müll, was ihr bekommen habt. Also ja, also es sah so aus wie Müll. Also ja.
Ja, okay. Jetzt habt ihr 3. Geburtstag gefeiert vor ein paar Tagen und ich glaube, man kann auch außenstehend natürlich nachverfolgen. Euer Produktsortiment hat sich erweitert, euer Team hat sich vergrößert, ihr habt eine andere Reichweite mittlerweile. Ja. Wie habt ihr euch aber persönlich während der Zeit auch verändert? Was würdest du sagen als Gründerin, Geschäftsführerin, was hat das mit dir gemacht?
Oh, ich muss sagen, viel, sehr viel. Also auf der einen Seite bin ich, glaube ich, in vielen Dingen ernster geworden, weil ich einfach weiß, okay, ich bin verantwortlich für Mitarbeiter, ich bin verantwortlich, dass Gehälter am Ende des Tages irgendwie auf das Konto der Mitarbeiter fließen. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran, sage ich jetzt mal. Aber auch Mitarbeiterführung war ja auch so ein Thema. Ich hatte am Anfang gar keine Ahnung. Es war auch irgendwie so, ja, ich bin halt ich und ich mache das irgendwie so, wie ich es glaube. Aber das ist schon was, da muss man erstmal reinwachsen. Und dann fragst du dich auch manchmal, dann bist du vielleicht zum Mitarbeiter, da fragst du auch manchmal dein eigenes Verhalten und fragst dich so, okay, warum war ich gerade eigentlich so und will ich so überhaupt sein? Das ist aber auch was, was du und ich gemeinsam machen, als auch alleine Business Coaching. Und da haben wir viel über uns gelernt, haben gelernt, okay, wie wollen wir als Chef sein, als Geschäftsführerin sein? Und ja, da stellen wir uns immer wieder die Frage und hinterfragen uns auch immer wieder. Aber ja, ich würde manchmal sagen, ich bin eigentlich ein Mensch, ich bin immer gut gelaunt, habe sehr viel Leichtigkeit eigentlich in mir, aber es hat schon so eine sehr ernste Komponente in mein Leben mit reingebracht, aber die es, glaube ich, auch braucht. Also ohne geht's nicht. Also ja.
Okay, aber die Leichtigkeit oder die innovativen Ideen und dann auch Dinge wieder neu zu erfinden, die braucht es ja wahrscheinlich auch in eurem Bereich, oder?
Definitiv, definitiv. Also bei uns ist ja auch so, Lou ist ja die Produktdesignerin oder wir haben noch zwei weitere Produktdesigner im Team. Und was wir gemerkt haben, was super wichtig ist für Lou und mich, ist, wir müssen Leute haben, die uns operativ Arbeit abnehmen, damit wir mehr Gedankenkapazitäten haben für strategische Entscheidungen, neue Produktentwicklungen. Weil manchmal bist du so in deinem Alltag festgefahren und du hasselst irgendwie nur von A nach B und irgendwie hier ein Problem und da ein Problem, bist nur Probleme am Lösen. Du hast halt abends keine Kapazitäten mehr für irgendwie über neue Produkte nachzudenken. Auch das Unternehmen vielleicht weiterzuentwickeln, Produkte weiterzuentwickeln. Und da kam mir, glaube ich, war Lou ein bisschen früher als ich, kam so, glaube ich, 2022, meinte sie, boah, ich brauche mehr Luft. Und bei mir war es Ende letzten Jahres, wo ich meinte so, boah, da muss das passieren, weil ich merke so, mir fehlen meine kreativen Ideen. Und das ist wirklich Mitarbeiter. Mitarbeiter sind key. Mitarbeiter, die wirklich Arbeit abnehmen. Also das ist ganz wichtig. Wir sind gerade noch in so einer Größe. Wir können ich glaube, wenn du so 100-Mann-Unternehmen bist, kannst du mal einen Mitarbeiter mitziehen. Aber gerade wir können gerade keinen Mitarbeiter mitziehen. Ein Mitarbeiter muss uns noch mitziehen wollen, quasi so. Muss immer ein bisschen mehr geben als, ja, ich will jetzt nicht sagen als alle anderen, weil das ist ja falsch, aber einfach so ein bisschen keens on sein, hands on sein und richtig Motivation haben und die extra Meile gehen, genau. Das hatte mir gerade gefehlt, das Wort, ja.
Okay, spannend. Was würdest du denn sagen, jetzt auch rückblickend, du bist direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gestartet und wolltest auch nie im Angestelltenverhältnis sein. Fehlt dir etwas oder weißt du überhaupt, was dir fehlen könnte? So von den all diesen Struggles, wo du ja auch schon erzählt hast, dass man auf nichts vorbereitet wird als Unternehmerin. Wie würdest du da sagen, war das von Anfang an immer die richtige Entscheidung?
Ja, definitiv. Also ich würde es immer wieder so machen. Klar, denke ich mir manchmal, oh Gott, ich würde am liebsten gerade wirklich einfach nur Urlaub machen und einfach mal ein bisschen durchatmen, aber alles hat Vorteile und Nachteile und für mich sind die Nachteile so klein, dass ich sage, ich würde es immer wieder machen. Ich war ja auch vorher, ich habe also richtig fest wo gearbeitet habe ich nie, aber ich habe Praktika in meinem Leben gemacht, die ich aber alle relativ schnell abgebrochen habe, immer so nach 3-4 Monaten. Manche würden sagen, okay, hat ja gar kein Durchhaltevermögen. Für mich war es eher immer, nee, meine Lernkurve war einfach zu Ende. Ich habe gemerkt, so ich kann hier nicht viel bewegen und irgendwie. Oder ich habe mich gelangweilt, ich habe dann noch teilweise mal nach mehr Aufgaben gefragt, aber es ist einfach nicht passiert. Und ich war immer so, es gibt nichts Schlimmeres, als Zeit einfach nur abzusitzen. Ich finde gruselig. Also ich will immer lieber zu viel zu tun haben, als zu wenig. Und irgendwie hat mich das nie erfüllt mit den ganzen Praktika. Also ich weiß, also das war nicht meins. Und es ist auch so süß, früher gab es ja diese Freundebücher, ne, die man immer so ausgefüllt hat. Und da stand ja auch immer so, was willst du sein, wenn du groß bist? Oder was willst du später mal werden? Und bei mir, ich habe immer, als ich klein war, selbstständig reingeschrieben. Aber ich wusste gar nicht, was das heißt. Es ist so witzig, ja. Es
hat mir und auch nicht mit was?
Nee, einfach nur selbstständig. Für mich war das wahrscheinlich damals so ein Job, selbstständig zu sein. Das ist ein Job. Das dachte ich wahrscheinlich damals. Keine Ahnung. Aber es hatte eine Freundin mir letztens vorgelesen und hatte mir ein Foto davon gezeigt. Und meinte, das ist so krass. Und ich so, ja, es ist, ja. Aber ich habe anscheinend immer schon so danach gestrebt. Und ja, ich würde es nicht anders haben wollen.
Wie findest du denn jetzt für dich persönlich auch einen Ausgleich oder Balance von ganz viel arbeiten und mit deiner Geschäftspartnerin ja auch auf anderen Ebenen noch connected sein. Also ich glaube, ihr seid mittlerweile ja auch privat eng im Austausch oder wahrscheinlich geht das auch gar nicht anders, wenn man zusammen ein Unternehmen aufbaut. Wie trennt ihr da vielleicht auch eure Bereiche oder gibt es das gar nicht und wollt das vielleicht auch nicht?
Also ich würde irgendwie wünschen, ich könnte jetzt sagen, wir haben da einen perfekten Weg gefunden, aber nee, haben wir nicht. Und es ist auch nicht so, dass wir sagen, okay, wir können Beruf oder Business und Privates trennen, wenn wir uns sehen. Nee, es ist immer ein Mix. Also es ist immer wirklich, ich würde sagen, mal ist es ein Mix, der ein bisschen ungesund ist, mal ist es ein Mix, der ist ein bisschen gesunder. Aber es ist natürlich auch immer so, gerade in welcher Phase man sich befindet. Gerade ist es einfach ein bisschen stressiger, manchmal ein bisschen entspannter. Aber wenn wir uns treffen, dann ist es so, wir reden 20 Minuten über die Arbeit, dann 10 Minuten über Privates, dann wieder 2 Stunden über die Arbeit und dann wieder 3 Stunden über Privates. Das ist so ein Mix. Auch wir machen Urlaub auch ab und an zusammen, so 1 bis 2 Mal im Jahr, wo wir dann immer so ein bisschen so Vacation machen. Und da ist es genau so ein Mix. Also es ist dann nicht so, dass wir, also manchmal sagen wir, okay, morgen früh müssen wir echt mal über das Thema reden, weil manchmal driften wir natürlich auch ab dann im Urlaub. Aber es ist dann nicht so, dass wir dann sagen, abends, jetzt beim Abendessen reden wir nicht über Arbeit, sondern es ist mal so, es kommt natürlich hoch. Ich glaube, das ist auch ganz normal, um ehrlich zu sein. Oder es fühlt sich für jetzt fühlt es sich auch noch nicht falsch an. Vielleicht sage ich irgendwann mal was anderes, aber für den Moment ist es, glaube ich, gut, so wie es ist. Es fühlt sich richtig an. Und ja, irgendwie.
Findet ja jeder ja wahrscheinlich auch seinen eigenen Mix. Ich erinnere mich auch an die Podcast-Folge mit Christina Bischoff, die Feschi gegründet hat und mit ihrem Partner ja auch das Unternehmen führt. Und da habe ich auch gefragt, sonntags beim Frühstückstisch, gibt es da auch private Gespräche oder ist es immer nur Arbeit? Und hat sie auch gesagt, wir müssen uns selbst daran erinnern, dass wir auch andere Gespräche führen können und wollen. Aber klar, wenn man den Alltag, der ja auch beruflich sehr geprägt ist, zusammenteilt, dann spricht man auch viel über die Arbeit. Aber es ist ja auch gesagt, es ist ein Lernprozess und man muss die eigenen Grenzen auch erstmal finden und dann eben auch abstecken.
Sowieso, also zu 100%. Ich glaube, es ist aber auch nochmal was anderes, wenn du es mit deinem Partner machst, also mit dem du auch in einer Beziehung bist, oder ob es quasi nur, also das heißt jetzt nur, ist ja auch falsch, aber wenn es nur Arbeit ist und nicht auch noch privat, also du weißt, was ich meine, ne?
Ja,
also,
ja. Ihr wohnt nicht zusammen.
Genau, genau, danke.
Okay, ja Leo, zum Abschluss, gib uns doch gerne nochmal einen Einblick in einerseits deine persönliche Vision für dich und dein Leben, für dein Berufsleben vielleicht auch. Gibt es irgendwann noch neue Unternehmensgründungen oder sagst du nein, within mood, jetzt 100% Fokus und ich weiß schon genau, wie wir den 10. Geburtstag feiern.
Ja, also neue Unternehmensgründungen glaube ich erstmal nicht. Dafür sind, also nee, wir hatten es mal überlegt tatsächlich und dann haben wir es angeguckt und waren so, nee, also das können wir knicken. Wir haben zu viel noch zu tun bei Within Mood und wollen das erstmal groß machen. Aber ich meine, 10. Geburtstag, das heißt so in 7 Jahren ungefähr, wollen wir schon eine internationale Marke sein. Also gerade sind wir noch sehr national unterwegs und ich glaube, da können wir auch noch ausbauen. Aber in 7 Jahren sollten wir wirklich international unterwegs sein, mehrere Stores vielleicht auch haben, Daumen drücken für nächstes Jahr. Wahrscheinlich kommt da jetzt ganz bald schon was in Hamburg. Kleiner Teaser. Aber auch das Team muss nochmal größer werden. Also bestimmt nochmal um das Doppelte muss es wachsen. Und es gibt einfach viele Bereiche, die sind bei uns im Team noch nicht besetzt oder eine Person macht mehrere Sachen, was natürlich auch langfristig auch nicht so von Vorteil ist. Ich glaube, jeder braucht seinen eigenen Verantwortungsbereich, damit er da auch sich drauf konzentrieren kann und Vollgas geben kann. Aber zusätzlich auch noch andere Materialien, Produktmaterialien. Dann genauso wie, ich kann mir gut vorstellen, weil Lou möchte es schon seit Tag 1, dass wir irgendwann mal in den Kleinmöbelbereich reingehen. Sidetables, Sessel, Stehlampen, Lampen. Also da wird noch einiges kommen und ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Also ja, also wir haben noch richtig viele Ideen. Also wir sind gerade erst 3, es ist erst der Anfang, würde ich behaupten.
Sehr gut. Also alle, die jetzt zugehört haben und Within Mood und auch euch beide noch weiter verfolgen wollen, können ja dann auch nochmal in die Shownotes gucken und die Produkte durchstöbern, auf Instagram vorbeischauen. Und wir bleiben ja auch in Kontakt. Und ich freue mich sehr, dass du uns einen Einblick in Within Mood, in deine persönliche Reise oder ja auch von euch als Gründerin-Duo gegeben hast. Und wenn du magst, gerne noch zum Abschluss ein Learning oder ein Tipp oder was du in letzter Zeit gelernt hast, was du mit unserer Community noch teilen möchtest?
Ich würde sagen, geduldig sein ist ganz, ganz wichtig. Ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch, aber Man muss lernen, geduldig zu sein und Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen ist so wichtig. Akzeptiere kein Nein, auch sehr wichtig, weil ganz oft hörst du immer so, nein, nein, das geht nicht, das geht nicht. Bestimmt nicht in 100% der Fällen, aber ich würde sagen, in 70% der Fällen geht's dann irgendwie doch. Also bleib dran, verfolg deine Träume und nimm dich auch selber nicht zu ernst, das ist auch ganz wichtig. Also verzeih dir auch selber Fehler, sei nicht streng mit dir selbst. Wir sind alle nur Menschen und machen auch Fehler. Also das gehört dazu. Und daran wächst man nur. Ja.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.